Ja, läuft. Eigentlich könnten wir uns jetzt hinsetzen und ich müsste gar nicht predigen. Denn das, was wir heute gehört haben, ist die Predigt an sich. Das heißt also, wir haben einen Text aus der Bibel, dann haben wir einen Zwischenteil und dann legt uns der Herr selbst diesen Text aus. Und wir könnten jetzt eine Dreiviertelstunde hier sitzen, beten in Gedanken an Gott. Könnten darüber nachdenken, was er uns damit sagen will. Und wir hätten sogar einen Geist, der uns das aufschließt. Denn wir haben den Heiligen Geist, wenn wir gläubig sind. Aber hier haben wir noch eine zusätzliche Information, nämlich dass Jesus selbst es uns erklärt, das Wort, was er da zu der Volksmenge gesprochen hat. Aber das ist nicht Sinn der Predigt, sondern die Predigt soll darüber hinausgehen. Ihr habt den gesamten Text gehört, einmal das Gleichnis, dann diesen Mittelteil für den Grund der Gleichnisreden und dann die Deutung, die Jesus Christus selbst gibt. Und ich möchte den ersten und den zweiten und den dritten Teil so ein bisschen hinten anstellen und das Mittelglied, worum sich die Predigt heute dreht, ist dieser Text in 8, 9 und 10. Der Grund für die Gleichnisreden. Nach den bisher beschriebenen Ereignissen beginnt Jesus jetzt in Gleichnissen zu sprechen. Das ist was ganz Neues. Adressat sind immer seine Jünger auf der einen Seite, aber auch das versammelte Volk und auch die Pharisäer, die ihn immer wieder konfrontieren. Und in insgesamt 39 Gleichnissen wendet sich Jesus an seine Zuhörer. Und Gleichnisse waren den Menschen zur damaligen Zeit bekannt, so wie sie uns auch heute bekannt sind. Gleichnisse waren übliche Erzählungen in Anlehnung praktisch bekannter Gegebenheiten, die die Lehre wiederum verdeutlichen sollten. Dazu war es aber immer erforderlich, dass sich die Menschen demjenigen geöffnet haben, der Gleichniserzähler war, dass sie ihm vertraut haben und dass sie auch gesagt haben, der da das Gleichnis von sich gibt, der spricht die Wahrheit und der hat auch die Kompetenz, davon zu reden. Also ihn anzuerkennen als eine Vertrauensperson. Und daraus den Nutzen zu ziehen, den praktischen Nutzen für ihr eigenes Leben. Jesus Christus beginnt die Gleichnisreden genau zu einem Zeitpunkt, in dem die Ablehnung des Volkes Israel, das heißt also der Obrigkeit und des ganzen Volkes, offen zutage tritt. Jetzt beginnt er in Gleichnissen zu reden. Mit ihrer Verweigerungshaltung manifestieren sie, also das Volk Israel und die Obrigkeit, manifestieren sie damit, dass sie sehr wohl nicht, was sie zuvor gehört haben an Wahrheiten, glauben und dem auch folgen wollen. Noch sind sie offen für die Verkündigungen eines Johannes gewesen, der ja darauf hingewiesen hat, dass Jesus Christus der Messias ist. Und sie vertrauten auch nicht den Wunderwerken, die Jesus getan hat. Sie haben sie leibhaftig gesehen und trotzdem glauben sie ihm nicht. Und das ist die Ursache dafür, dass er jetzt sagt, ich werde nur noch, wenn ich zu Ihnen spreche, in Gleichnissen reden. Ich werde nicht mehr reden, dass ich der Messias bin. Das haben Sie schon gehört. Ich werde nicht reden, dass ich das Heil bringe, dass ich die Versöhnung bringe zu Gott, sondern ich werde nur noch in Gleichnissen reden. Die meisten Gleichnisse finden wir im Lukasevangelium. Insgesamt 27. 27 Gleichnisse, 27 Geschichten, die Jesus dem Volk erzählt. Insgesamt sind es 39 Gleichnisse, die Jesus benutzt. Und wenn man die Metaphern dazu zählt, also hinzufügt, dann sind es noch viel, viel mehr Geschichten. Wie zum Beispiel in Johannes 15,1. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der? Richtig. Also auch das ist ein Beispiel, was die Menschen verstehen mussten. Dann waren es also noch sehr viel mehr Reden, die Jesus dem Volk mitgeteilt hat. Matthäus schreibt dazu in Kapitel 13 seines Evangeliums, dass er in vielen Gleichnissen gesprochen hat. Siehe, er redete zu ihnen in vielen Gleichnissen, steht dort in Kapitel 13, 3. Das Gleichnis vom Sämann in Lukas Evangelium bildet den Beginn seiner Rede und birgt zugleich den Hinweis für uns, warum nunmehr Jesus nur noch in Gleichnissen redet. Auch seine Jünger waren verblüfft, die waren verwundert. Es war eine komplette Änderung seiner Rede. Das ist ihnen aufgefallen. Denn plötzlich redete er, wenn er öffentlich redete, nur noch in Gleichnissen. Und der Text, den ich heute in den Mittelpunkt stellen möchte, sind die Verse aus Lukas Evangelium 8, die Verse 9 und 10. Und da steht, da fragten ihn seine Jünger und sprachen, was bedeutet wohl dieses Gleichnis? Die waren also verwundert. Und dann steht weiter, er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht verstehen. Was hier Jesus macht in dem zweiten Teil im Vers 10, ist eigentlich Gericht sprechen. Gericht sprechen über das Volk Israel. Sie stellen also die Frage, was bedeutet wohl dieses Gleichnis, was wir gerade gehört haben vom Sämann? Sie verstehen es nicht. Und Matthäus drückt das noch viel drastischer aus, indem er sagt, dass er sie fragen, dass die Jünger ihn fragen, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Wir verstehen es nicht. Warum machst du das jetzt, Jesus Christus? Und indem er ihnen das Gleichnis vom Sämann in den Versen in Lukas 8, 11 bis 15 erläutert, weist er sie liebevoll darauf hin, welche Position diese Anhänger Jesu, diese Jünger, haben im Verhältnis zum Volk Israel und zu der Obrigkeit, den Pharisäern, Sadduzäern und Schriftgelehrten. Wie ihre Position herausgehoben ist, indem er ihnen das Gleichnis erklärt. Und zugleich macht er ihnen klar, warum das so ist. Nämlich, es liegt in ihrer Anhängerschaft von Anfang an. Die Anhängerschaft, die sie von Anfang an zu Jesus Christus hatten. Deshalb sind sie herausgehoben in der Position vor Gott. Sie sind die Nutzer dessen, was er bisher gesagt hat. Ich bin der Messias, ich bin der Heilsbringer. Und sie sind die Nutzer jetzt auch in Zukunft dessen, was er ihnen weiterhin erzählt in Form von Gleichnissen. Denn die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Obrigkeit, aber auch ein Großteil des Volkes, die lehnten ja die Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus ab. Ihre Ablehnung der Botschaft entstand nicht vom Hören her, dass sie es nicht gehört hätten zuvor, was Jesus gesagt hat oder was Johannes gesagt hat. Sie haben es sehr wohl gehört. Aber in ihren Herzen war Verstockung. Sie wollten es nicht hören, im Herzen nicht hören. Die Ohren hörten es, das Herz nicht. Und so ist es jetzt mit den Gleichnissen, in dem ja, Jesus Christus jetzt Gericht spricht. Indem er sagt, jetzt werdet ihr es gar nicht mehr hören. Ihr werdet es hören, aber ihr werdet es nicht verstehen. Ihr habt vorher euch verstockt Und jetzt wird eure Verstockung noch mal eins höher gesetzt, nämlich ihr werdet keines der Gleichnisse, die ich euch sage, verstehen, damit ihr zum Glauben kommt. Das ist ein Urteil, das müssen wir sehen. Hier wird Urteil gesprochen von Jesus Christus über das Volk Israel, über die Pharisäer, über die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die ganze Obrigkeit. Da fragten ihn seine Jünger und sprachen, was bedeutet wohl dieses Gleichnis? Und er sprach dann zu ihnen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, den anderen aber in Gleichnissen. Und dann kommt der Zusatz, damit sie sehen und doch nicht sehen. Und damit sie hören und doch nicht verstehen. Für die Jünger waren diese Gleichnisse Bilder, Illustrationen aus einem praktischen Leben, die ihnen klar machen sollten, wie die Nachfolge eigentlich sein sollte. Jesus Christus unterstreicht hier ganz klar, dass es eine Gnadengabe ist, die geistlichen Wahrheiten Gottes zu begreifen. Das ist Gnade Gottes, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, in der Bibel forscht und Erkenntnis bekommt. Das können wir nicht aus uns heraus, sondern es ist wirklich eine Gabe, die uns Gott verleiht, indem wir erstens mal den Willen haben zu lesen, zu forschen, aber auch dann zu verstehen, was Gott uns in seinem Wort sagen möchte. In Matthäus 13,11 gibt Jesus seinen Jüngern eine einfache Begründung, nämlich weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. So schreibt es Matthäus. Euch ist es gegeben. Das ist eine Sache, die Gott macht. Gott legt in ihr Herz, dass sie verstehen möchten und dass sie auch dann die Möglichkeit haben zu verstehen. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir erkennen müssen, wie man mit Gott versöhnt wird und wie man einen Platz im Himmel erreicht. Das ist der Sinn der Gleichnisse. Denn es sind ganz praktische Dinge, die hier aufgeworfen werden, und wir müssen dann diese praktischen Dinge in unser geistliches Leben übertragen. Jesus spricht hier von dem Geheimnis des Reiches Gottes. Das Geheimnis des Reiches Gottes oder, wie andere schreiben, das Geheimnis der Himmel. Synonyme, beides ist dasselbe. Was ist ein Geheimnis? Ein Geheimnis ist etwas, was bisher verborgen war. Das war nicht offensichtlich. Keiner konnte es vorher sehen, außer wenn Gott es ihm vielleicht im Alten Testament persönlich erschlossen hat. Aber es war nicht allgegenwärtig. Und jetzt werden Geheimnisse offenbar. Was ist die Absicht der Gleichnisreden von Jesus Christus? Die erste Absicht. Lukas 8, 10. A. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Jesus drückt hier aus, dass seine Anhänger zu dem von Gott erwählten Volk gehören. Jetzt bereits schon. Sie sind Anhänger, Nachfolger von Jesus Christus. Und es sind auch genau die, die der Vater ihm bisher dann gegeben hat. Sie gehören dazu, die der Vater ihm versprochen hat. Nicht jedoch, weil sie sich selbst erwählt hätten, weil Jesus so ein guter Typ war. Nein, sondern weil Gott letztendlich sie in seiner Gnade dazu befähigt hat, seinen Sohn Jesus Christus als den Messias anzuerkennen. Dies ist die erste Absicht der Gleichnisreden, die auch uns gegeben ist und die wir als positives Merkmal für uns annehmen dürfen. Wir sind Versteher der Gleichnisse. Wichtig ist, dass wir auch Täter werden des Wortes. Jesus sagt seinen Jüngern, dass es ihnen gegeben ist, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Das bedeutet aber hier nicht zwangsläufig, dass sie es aus sich selbst heraus verstehen. Denn sonst hätten sie ja die Frage nicht gestellt, warum redest du in Gleichnissen? Oder was willst du mit diesen Gleichnissen sagen? Sie verstehen es nicht zunächst. Ihre Verwunderung und ihre Nachfrage drückt deutlich aus, dass auch sie zunächst nichts verstanden haben von diesem Gleichnis, was wir hier vom Sämann hören. Es bedeutet, wenn Jesus jetzt so spricht, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, dass jetzt sie Jesus Christus vor Augen haben. Das heißt also, der Erklärer des Wortes Gottes steht vor ihnen, der ihnen alles erklärt, was sie wissen müssen, um einen Platz im Himmel zu erreichen. Ihr habt jetzt mich persönlich. In Markus 4, 33, 34 steht, Jesus gebrauchte viele Gleichnisse dieser Art, um den Menschen Gottes Botschaft verständlich zu machen. Das war zuerst mal ausgeteilt. In keiner seiner Predigten, schreibt Markus, fehlten sie. In keiner seiner Predigten fehlten sie. Und dann steht die Erläuterung jetzt, wenn er aber später mit seinen Jüngern alleine war, dann erklärte er ihnen die Bedeutung. Das heißt also, hier wird ein Schnitt gemacht, hier geht es auseinander. Alle hörten die Gleichnisse. Alle konnten mit ihren Ohren hören. Aber nur die verstanden es, die Kontakt hatten zu Jesus Christus, die Anhänger waren von Jesus Christus. Und er erklärte ihnen, was er in den Gleichnissen ihnen damit sagen wollte, damit sie die praktischen Dinge in ihr geistliches Leben übertragen können, damit sie gerettet werden. Es sind praktische Beispiele. Eine zweite Absicht. Die zweite Absicht lesen wir in Teil 10b. Den anderen aber in Gleichnissen. Also auch für die waren die Gleichnisse ausgeteilt. Damit sie sehen und doch nicht sehen. Damit sie hören und doch nicht verstehen. Die zweite Absicht eines Gleichnisses war also, den übrigen Zuhörern dieser Menschenmenge, die Jesus Christus gefolgt ist, aber auch den Pharisäern und Schriftgelehrten, zu zeigen, dass sie zwar Ohren hatten zu hören, dass sie aber in Wirklichkeit nichts verstanden hatten. Sie hatten bisher nichts verstanden und sie werden auch weiterhin nichts verstehen. Sie sind nicht bereit, das Zeugnis Johannes des Täufers aufzunehmen, damals. Sie waren nicht bereit. Tut Buße, kehrt um. Schon da war ihre Verstockung zu sehen. Als er gesagt hat, das ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Verstockung, nein, nein und dreimal nein. Das wollen wir mit unseren Ohren und vor allem unserem Herzen nicht hören. So war das Volk, so waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Keine Umkehr, nur wenige ließen sich taufen. Und dann trat Jesus öffentlich auf und sagte, er ist der Messias. Und um das zu unterstreichen, dass er der Messias ist und Kraft hatte von Gott herunter, die Kraft, die in ihm war, wirkte er Wunder. Sie hätten es sehen müssen. Und die Verstockung in ihrem Herzen war riesig groß, sodass sie es nicht aufnahmen. Und jetzt, nachdem sie sich total verweigert haben, sagt Jesus Christus, und jetzt rede ich nur noch in Gleichnissen und sie werden es nicht verstehen. und ich werde es nur denen aufschließen, die schon vorher meine Anhänger waren. Nur die sind dafür da, es zu verstehen. Gericht. In Matthäus 13,9 sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Man denkt immer so ein bisschen nach über diesen Satz, der kommt ja in der Bibel manchmal vor. Aber es ist wirklich so gemeint. Nur der, der mit dem Herzen hört, der kann auch verstehen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also lass dein Herz sich öffnen und höre auf das Wort Gottes. Deshalb sind auch die Dinge, die wir heute als Zuhörer so mitkriegen in Predigten, auch in Form von Gleichnissen, die so prüfen so ein bisschen unsere Einstellung zum Herrn. Unsere Einstellung, die sollen die deutlich machen, wenn wir in den Gleichnissen forschen. Gerade weil wir die Gleichnisse verstehen, die Welt sie aber ebenfalls hört und nicht versteht, beweist sich daraus die jeweilige Stellung der Hörer. Die einen hören und verstehen und die anderen hören und verstehen nicht. Woran erkennt man jetzt jemand, der hört und nicht versteht? Er will nicht verstehen. Verweigerung, Verweigerungshaltung, Ablehnung. Das drückt sich aus in dem Nichtverstehen. Auch in der Tatsache, nur Hörer des Wortes zu sein und nicht Täter des Wortes. Das ist ein Zeichen des Nichtverstehens. Du hörst es sehr wohl, aber du tust es nicht. Das ist die Art, wie das Volk hier hört. Gleichnisse sind also ein Prüfungsmerkmal, wie weit du der Botschaft Gottes folgst und ihr Raum gibst. Gleichnisse und ihre praktische Anwendung vermitteln uns also den Grad unseres Gehorsams. Eigentlich müssten wir viel mehr in Gleichnissen reden. Gleichnisse sind tolle Dinge und deshalb benutzt sie auch Jesus Christus. Wenn wir das einmal an dem Beispiel des Gleichnisses vom Sämann mal festmachen, dann ist die Frage an mich und an dich, welchen Nährboden bildest du für den Samen, also das Wort Gottes, in deinem Leben, der auf dich ausgestreut wird? Und daraus ergibt sich wiederum die Verantwortung für uns, wie wir mit der Botschaft, also dem Evangelium, umgehen. Wie wir es praktisch in unser Leben einfließen lassen. Wie wir es umsetzen, praktisch. Welche Frucht bringen wir? Denn eines muss uns immer wieder klar sein. Was ist denn die Absicht Gottes? Was ist die Absicht Gottes? Menschen zu retten. Deshalb ist Jesus Christus Mensch geworden. Ohne die Menschwerdung von Jesus Christus, ohne seine Tat am Kreuz, wäre eine Versöhnung mit Gott überhaupt nicht möglich. Unmöglich. Also die Absicht Gottes grundsätzlich ist, Menschen retten. Und der Grad, wo wir das messen können, ist das, wie folgst du der Botschaft Gottes selbst, dem Evangelium? Bist du nur Hörer oder bist du auch Täter des Wortes? Nur da, wo der Same auf einen guten Ackerboden fällt, kann das Korn aufgehen, kann wachsen, kann reifen und kann hundertfache Frucht bringen. Es ist also nicht ausreichend, das Gleichnis zu hören, sondern es ist notwendigerweise auch in deinem Leben, dass du es umsetzt. Geistlich aufnehmen, praktisch anwenden. Das Gleichnis vom Sämann enthält für uns eine vierfache Aussage. Erstens, der Samen ist das Evangelium, das Wort Gottes. Lukas 8,11. Zweitens, der Same wird vom Teufel, von der Welt oder von unserem Fleisch verhindert. Da leisten wir Widerstand oder wir werden zum Widerstand veranlasst, sodass wir keine Frucht bringen. Drittens, das Überleben des Samens, also des Wortes Gottes, ist abhängig vom Ackerboden, auf den es fällt. Und viertens, die gesäte Botschaft kann entweder zum Erfolg führen oder zum Misserfolg. Daher bilden die drei Böden, auf die das Samenkorn fällt und keine Frucht bringt oder keine gute Frucht bringt, ein Bild dafür, dass Menschen aus verschiedensten Gründen nicht zum Ziel des wahren Glaubens gelangen. Acht, zwölf. Die am Wege sind, die, welche hören, und danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. So treibt einerseits Satan diese Menschen weg vom Wort Gottes. Er treibt das Wort Gottes aus ihrem Herzen heraus, damit sie, das ist der Grund, nicht zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist zum Beispiel den Pharisäern passiert. Sie waren eigentlich vom Satan besessen. Sie ließen es nicht in ihr Herz, was Jesus ihnen vorher gesagt hat. Sie konnten nicht zu dem Glauben kommen. Sie blieben Kinder der Rebellion gegen Gott. Sie lehnten das Wort Gottes ab. Nennen die Heilige Schrift, auch heute noch passiert das, nennen die Heilige Schrift ein Märchenbuch. Spotten darüber, machen Witze, machen sich lustig darüber und reden sich eigentlich selbst zum Gericht. Das ist dieser erste Teil von Menschen, wo es auf den Wegrand fällt. Und die Vögel, die dann kommen, das ist der Teufel, der nimmt es weg. Andere hören zwar das Wort, 8,13, so steht es hier da, die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Also andere hören das Wort, aber es zerbricht sie nicht. Es zerbricht nicht ihre alte Gesinnung. Das Wort dringt nicht durch. Der alte Adam bleibt der größte Widersacher in ihnen selbst. Vielleicht waren sie zunächst mit Eifer dabei. Sie haben das Wort gehört. Aber ihr Eifer reichte nicht aus. Hier steht, sie haben keine Wurzeln, sie haben keine tiefen Wurzeln. Und als dann die Probleme des Lebens dann kommen, ja, dann verließen sie oder verlassen sie die gute Botschaft, die der Herr ihnen gegeben hat. Und sie versuchen aus eigener Kraft glückselig zu werden und ihre Probleme zu lösen, statt auf Gott zu harren, Gott zu vertrauen. Sie werden von den Schwierigkeiten und von den Problemen ihres Lebens hin und her geworfen. Sie haben keine tiefen Wurzeln. Die Lehre treibt sie einmal dahin und treibt sie einmal dahin. Das sind die, die vielleicht fromm und gläubig erscheinen, aber nie dazugehört haben. Und der dritte Boden. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche gehört haben. Aber sie gehen hin und werden von den Sorgen und dem Reichtum und den Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Das sind wieder andere. Denen geht es gut. Sie haben vielleicht auch vom Glauben gehört und Sie reden vielleicht auch von Ihrem Glauben. Aber in Wirklichkeit sind Sie nicht echt. Sie sind selbstsüchtig, egoistisch. Sie wandeln in Ihrem weltlichen Wohlgefallen. Sie vermischen das Wort Gottes mit der Welt. Sie dienen zwei Herren. Was nicht geht, das wissen wir. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, sagt Jesus. Sie dienen der Welt und sie dienen Gott. Eine Vermischung. Aber in Wirklichkeit ist die Welt ihnen näher. Sie ist ihnen lieber. In ihrem Herzen mögen sie eher die Welt als Gott. Und ihre Begierden, ihre menschlichen Begierden wachsen schneller, das ist das Unkraut, das ist das Dornengestrüpp, als der Glaube an Gott. Und das Dornengestrüpp wächst so schnell, dass er alles überflügelt, was vielleicht in ihrem Herzen mal aufgegangen ist, aber jetzt nicht so schnell wächst. Und die Dornen ersticken den guten Samen. Und zwar zugunsten ihrer Vergnügungen, ihres Wohlstandes. Eine dritte Absicht der Gleichnisreden. Die dritte Absicht der Gleichnisreden von Jesus Christus ist, dass die Prophezeiungen aus dem Alten Testament jetzt wahr werden. Denn in Matthäus 13, in den Versen 14 bis 17, gibt Gott selbst, also Jesus Christus, uns die Erklärung dafür, warum sie nicht hören. Nämlich, weil es schon im Alten Testament prophezeit worden ist, dass sie nicht hören. Denn da steht, damit erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Ihr werdet hören und doch nichts verstehen. Sehen und doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig. Und sie verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Und dann sagt er einen ganz, ganz schlimmen Satz. Darum kann ich ihnen nicht helfen. Das zitiert Jesus hier. Deshalb kann ich ihnen nicht helfen. Hier birgt sich das, was wir an anderer Stelle lesen, nämlich die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das verbirgt sich dahinter. Sodass Jesus hier an dieser Stelle zitiert aus Jesaja, darum kann ich ihnen nicht helfen. Sie sind verloren für alle Zeit. Es gibt für diese Menschen keine Rettung. Und dann sagt er weiter in Matthäus, aber ihr könnt euch glücklich schätzen, denn eure Augen können sehen und eure Ohren können hören. Und ich versichere euch, viele Propheten und Menschen, die nach Gottes Willen lebten, also das Alte Testament, hätten gern gesehen, was ihr seht. Sie hätten mich gerne gesehen und sie hätten mich gerne gehört, aber es war noch nicht die Zeit da. Sie lebten in der Voraussicht, dass der Messias kommt. Sie hätten ihn gerne kennengelernt. Aber ihr habt wirklich eine herausragende Position, indem ihr mich vor euch stehen seht und meine Reden hört. Die Propheten, die zeugten im Hinblick auf Jesus Christus. Aber ihnen war es nicht vergönnt, ihn persönlich kennenzulernen. Die Jünger aber und seine Nachfolger, die sehen ihn leibhaftig. Das sind die Worte aus Jesaja 6, die Jesus hier zitiert im Matthäusevangelium. Und gleichzeitig sind sie das Gericht über Israel. Die Folge dieses Gerichts war, dass er ihnen das Verständnis für die Gleichnisse verwehrt. Ab diesem Zeitpunkt der endgültigen Ablehnung redete Jesus nur noch in Gleichnissen, deren Sinn und Inhalt ihnen nicht eröffnet war. Und so wie er sich vorher in vielen Reden ihnen gegenüber geöffnet hat, Dinge getan hat, Dinge gesagt hat, Wunder getan hat, und sie hätten den Messias erkennen können, aber sie haben ihn trotzdem abgelehnt, so würde es auch jetzt geschehen, dass sie alles ablehnen, weil sie es nicht verstehen. Weil sie die Gleichnisse nicht verstehen, die ihnen zwar zu Gehör gebracht werden, die aber nicht in ihr Herz eindringen. Das macht Gott. Er verschließt Herzen. Wir wissen das aus dem Alten Testament. Pharao. Er verschließt Herzen. Und jetzt war der Punkt gekommen, nachdem sie ihn abgelehnt hatten, von vornherein, jetzt verschließt Gott komplett das Herz dieses Volkes, sodass sie nichts mehr verstehen. Und nur eine kleine Gruppe wird in Zukunft davon Nutzen haben, nämlich die schon vorher seine Anhänger waren, werden jetzt auch in Zukunft seine Anhänger sein und ihnen wird das Wort erschlossen werden, persönlich durch Jesus Christus. Worin liegt nun für uns der Sinn von Gleichnissen? Nicht jedes Gleichnis muss uns in jedem kleinen Detail klar sein. Oftmals reicht die zentrale Frage, die ein Gleichnis aufwirft und ein Problem darstellt. Und die Essenz dieses Gleichnisses ist zunächst, die Realität dahinter zu erkennen. Diese entstammt in vielen Gleichnissen den Vorkommnissen, die wir kennen, den Geschichten, den Begebenheiten des täglichen Lebens. Dann aber muss der Heilige Geist in uns wirken. Und wir haben ja den Heiligen Geist, wenn wir gläubig geworden sind, um uns die Erkenntnis zu schenken, was das Gleichnis in uns geistlich aufschlüsseln soll. Praktisches Beispiel. Wir haben ein Gleichnis über den unbarmherzigen Knecht. Da ist ein König und er hat einen Schuldner, der ihm sehr viel Geld schuldet. Und der König fordert das Geld ein und der Untergebene kann nicht zahlen. Und dann sagt der König zu ihm, du und deine ganze Familie und dein ganzer Besitz fällt mir zu. Ich werfe dich ins Gefängnis, bis deine Schuld bezahlt ist. Ich werde deine Kinder versklaven, ich werde deine Frau versklaven. Und dann fällt dieser Knecht vor den König auf die Knie und bittet um Vergebung und Gnade. Gnade, Herr! Und der König in seiner Gnade und Barmherzigkeit gewährt Gnade und wirft ihn nicht ins Gefängnis. Gnade! Und da geht dieser Knecht raus und er hat auch einen Schuldner, der ihm ein weniges schuldet. Und das fordert er ein. Und dann kommt die Reaktion dieses Knechtes. Auch als der bittet, der ihm was schuldet, ihn doch Zeit zu lassen, die Schuld zu begleichen, reagiert er mit Härte. Und er lässt diesen Mann ins Gefängnis werfen. Was bedeutet das jetzt praktisch für uns? Umsetzung in unserem Leben. Wenn wir daran denken, was Jesus für uns getan hat, wenn wir sehen, wie gnädig Gott uns gegenüber ist, dann müssen wir letztendlich diese Barmherzigkeit und diese Gnade auch untereinander austeilen. Wir müssen Lehre daraus ziehen, dass wir nicht so reagieren wie dieser Knecht, der nicht vergibt, sondern wir sollen vergeben. Das ist der Sinn zum Beispiel dieses Gleichnisses. Das ist die praktische Anwendung, dass du dich immer zurückbesinnst, was hat denn Gott für eine Barmherzigkeit mir gegenüber an den Tag gelegt? Was für eine Gnade, was für eine große Gnade, dass ich gerettet bin. Und ich bin so hartherzig vielleicht mit meinem Mitmenschen, weil er noch nicht so weit ist wie ich, weil er noch nicht so stark glaubt wie ich, weil er noch nicht so gefestigt ist wie ich. Nein, das Beispiel dieses Gleichnisses sagt uns, sei gnädig mit deinem Mitmenschen, hab Geduld. Das bedeutet nicht, dass wir nicht die Wahrheit reden müssen mit diesen Menschen, aber in Geduld, behutsam, nicht lieblos. Zur Zeit Jesu wirkte der Heilige Geist noch im Verborgenen. Und er wirkte aber insbesondere durch Jesus Christus selbst. Und deshalb war es auch notwendig, dass Jesus Christus die Gleichnisse derjenigen aufschlüsselte, die ihm folgten. Für sie war es wichtig, aus diesen Gleichnissen, die aus ihrem Leben eigentlich genommen waren, aus diesen Gleichnissen letztendlich abzuleiten, wie Gott sie haben möchte, wie sie sich Gott gegenüber verhalten sollten. Das war Sinn der Erklärung der Gleichnisse. Worin bestand jetzt die Wichtigkeit dieser Erkenntnis? Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Also es ist die Erkenntnis eines Geheimnisses. Nämlich, wie erreiche ich das Reich Gottes? Wie erreiche ich das Reich der Himmel? Das war bisher verborgen gewesen, diese Erkenntnis. Und jetzt tritt sie das erste Mal offen zutage, weil nämlich Jesus Christus es ihnen erklärt. Jesus' Bezeichnung eines Geheimnisses birgt die Facette von Gott über das Königreich Gottes. In Matthäus 13,35 kündigt er an, dass er dieses Programm, diese Planung Gottes in Form von Gleichnissen bekannt geben wird. Und so sollte sich erfüllen, was Gott durch seine Propheten schon angekündigt hatte. Da steht nämlich, ich werde in Gleichnissen zu ihnen reden. Gleichnisse, die seit Anbeginn der Welt verborgen waren, will ich ihnen enthüllen. Sie werden also nur denen erschlossen, die in einer gewissen Abhängigkeit von Gott leben und leben möchten. Und den anderen bleiben diese Geheimnisse im Verborgenen. Sie waren ehemals verborgen und sie werden auch weiterhin verborgen bleiben, die sich nicht Jesus Christus öffnen. Das ist die erste Phase der Erkenntnis des Geheimnisses der Himmel, die Jesus hier eröffnet. Nämlich, dass Gott seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, hat Mensch werden lassen, dass er der Messias ist und dass er in Händen trägt ein Versöhnungsangebot Gottes an die Menschheit, an die Juden vor allen Dingen in erster Linie, aber auch dann später an die ganze Menschheit. Das Versöhnungsangebot Gottes wird hier offenbar. Es war vorher ein Geheimnis, jetzt wird es offenbar, es tritt zutage. Und das haben die Propheten im Alten Testament schon angedeutet. Aber sie haben es noch nicht gesehen. Und jetzt erfüllt es sich vor den Augen des Volkes, vor den Augen der Pharisäer und vor allen Dingen vor den Augen der Jünger. Und die einen sehen es und nehmen es auf und die anderen lehnen es ab. Und in der neutestamentlichen Zeit wurde dieses Geheimnis den Jüngern und den Aposteln Jesu gegeben. Sie trugen es weiter. Die Apostel trugen es weiter. Sie verteilten es unter den Menschen, die bereit waren, es aufzunehmen. Das wissen wir aus dem Neuen Testament. Was hat Paulus vieles getan? Er war der Jünger, der das Wort Gottes in die Heiden hineinbrachte. Auch da spricht Paulus von Geheimnissen, die ihm Gott eröffnet hat. Wir haben das in der Bibelstunde gehört. Wir wüssten nichts über die Sache der Entrückung, wenn Paulus sie uns nicht aufgeschlossen hätte. Das war vorher ein Geheimnis und Paulus spricht es jetzt offen aus zu den Thessalonichern. Was passiert denn nach dem Tod mit euch? Was passiert mit euren Toten? Verborgen vorher und jetzt offensichtlich. Ein Johannes in der Offenbarung sagt uns, wie es später mal sein wird in der Welt. Er schließt es uns haarklein aus, wie diese Welt zu Ende geht. Und wir sehen die ersten Anzeichen, sehen wir schon. Die ersten Anzeichen, die wir in der Bibel finden, sind schon bereits getan. Gott sammelt sein Volk. Ein Beispiel. Also diese Geheimnisse werden auch im Neuen Testament in vielfacher Weise erschlossen. Mit der Ablehnung Jesu durch sein Volk, durch die Juden, wurde eine Facette des Reiches Gottes in Kraft gesetzt. Diese Phase beginnt also mit dem Kommen Jesu Christi und erschließt uns über einen Zeitraum hinaus bestimmte Geheimnisse. Bis zum zweiten Kommen. Es ist das Geheimnisreich, welches wir als die Christenheit eigentlich definieren können. Das ist die Zeit jetzt. Wir haben alle Geheimnisse aufgeschlossen. Wir müssen nur drin forschen. Es schließt die Geschehnisse um die Gnadenzeit mit ein. Dieses Geheimnis des Reiches der Himmel überdeckt auch einen gewissen zeitlichen Rahmen und mit der Ablehnung Jesu durch das jüdische Volk beginnt sie und sie wird enden, wenn Jesus oder Gott sich wieder seinem Volk zuwendet und sie wieder zurechtrückt. Das ist dieses Geheimnisreich, in dem wir jetzt im Moment in der Erkenntnis leben dürfen. Das Geheimnisreich Gottes, das Geheimnisreich der Himmel, schließt vieles mit ein. Es umspannt eine begrenzte Zeit. Es beinhaltet alle Christen, ob sie echt sind oder ob sie unecht sind. In dieser Zeit geht das Unkraut neben dem Weizen auf. Sagt euch das Gott nicht? Also lasst es wachsen. Das ist jetzt die Zeit. Wir sehen es tagtäglich. Der Weizen geht auf und auch das Unkraut geht auf. Es umfasst das Volk der Juden, ebenso wie das Volk die Völker der Heiden. Auch die Gemeinden sind Teil dieses Reiches des Geheimnisses. Die Gleichnisse sollen uns Gläubigen helfen, die Wahrheiten und die Verheißungen über sein ewiges Königreich. Das ist ein anderes Königreich als das Königreich der Himmel, das, was hier angesprochen ist, sondern das ist dann schon das ewige Königreich, um uns diese Geheimnisse zu erschließen, damit wir sie erkennen. Deshalb ist es wichtig, dass wir der Nährboden werden für die Frucht, die in uns ausgesät ist durch Jesus Christus, durch Gott. Und da steht, dass in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen, also im Herzen, behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Seien wir also der Nährboden für den Samen des Wortes Gottes. Und er soll aufgehen und er soll Frucht bringen. Und das bemisst sich an dem, wie wir letztendlich leben, wie wir das Wort umsetzen und wie wir praktisch ganz einfach das tun, was Gott von uns verlangt. Das wünsche ich uns. Amen.